freue mich hier zu sprechen zu diesem sehr wichtigen Thema. Und das Thema ist natürlich für alle Morbus Crohn-Patientinnen und Patienten, hat es einen zentralen Stellenwert und begleitet einen Patienten eigentlich vom Beginn der Erkrankung, vor allem über die Möglichkeit, einmal so einen künstlichen Darmausgang zu erhalten. Und wir haben ja ganz unterschiedliche Indikationen für ein Stoma. Wir legen Stoma nicht nur an bei Morbus Crohn-Patienten, sondern eben auch bei Patienten zum Beispiel, die an einer schweren Stuhlinkontinenz leiden oder auch die zum Beispiel einen Darmkrebs haben in bestimmten Fällen. Was ist der Unterschied zu Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung? Der Verlauf ist ein wenig anders und auch Komplikationen können, gerade was das Stoma betrifft, sich etwas anders darstellen. Sie sehen hier ein Foto von einem Kolostoma, frisch angelegt, das eigentlich sehr schön und normal ausschaut bei einem Morbus Crohn-Patienten. Und Sie sehen hier auf einem weiteren Bild das Bild eines Stomas, das von einer Patientin, die wir vor einigen Wochen operieren mussten. Sie sehen hier in dem, hier ist das Stoma, Sie sehen hier, hier ist die Öffnung, hier ist eine Engstelle. Die Patientin hatte auch um das Stoma herum mehrere Fisteln, hatte Abszesse und auch einen Prolaps und eine parastomale Hernie und musste dementsprechend nochmal operiert worden. Das Stoma musste versetzt werden, die Abszesse mussten ausgeräumt werden. Und auch das kann bei einem Patienten mit einem Stoma passieren. Nun, was sind die Indikationen für ein Stoma bei Patienten mit Morbus Crohn? Prinzipiell muss man unterscheiden zwischen einem permanenten Stoma, das heißt ein Stoma, das wir so anlegen mit dem Plan, dass es für immer bleibt, und von einem temporären Stoma. Das ist ein Stoma, wo wir im Prinzip den Plan haben, es nur eben temporär für eine bestimmte Zeit anzulegen und es danach eben nach einer bestimmten Zeit wieder zurückzuoperieren. Die Indikation ist ganz unterschiedlich. Häufig ist natürlich ein entzündlicher Befall beim Rektum oder beim Kolon oder vor allem am häufigsten ein perianaler Crohn, eben aufgrund einer starken Entzündung im perianalen Bereich. Meistens sind es komplexe Fisteln, sind Abszesse, die jetzt unter konservativer Therapie, unter auch modernen medikamentösen Maßnahmen nicht in den Griff zu bekommen sind. Diese Patienten brauchen ein Stoma. Es gibt auch Patienten, die eine Analstenose, eine Engstelle im Analkanal entwickeln. Viele können lange damit leben, aber irgendwann ist die Engstelle so groß, dass hier Abhilfe geschaffen werden muss und dadurch ein Stoma angelegt werden muss. Es gibt auch rektovaginale Fisteln beim Morbus Crohn. Auch hier ist meist eine Stoma-Anlage notwendig. Und natürlich gibt es die akuten Eingriffe, die Notfalleingriffe, wenn zum Beispiel ein Darm perforiert oder wenn die Engstelle so groß ist und der Patient einen Ileus entwickelt, auch dann kann es sein, dass wir akut ein Stoma anlegen müssen. Was ist beim Morbus Crohn eben anders oder häufiger? Das sind sicherlich die Probleme, die mit einem Stoma in Verbindung stehen. Und es gibt interessanterweise dazu gar nicht so viele Studien, die sich damit beschäftigen. Was bedeutet das, wenn man ein Stoma hat und wie oft kommen Komplikationen eigentlich vor, wenn man Morbus Crohn hat? Und diese rezente Studie hat sich beschäftigt mit Frühkomplikationen, das heißt innerhalb von 6 Monaten bei Patienten mit Morbus Crohn und einem Stoma, und Sie sehen hier, dass eigentlich 38% der Patienten insgesamt 76 Komplikationen entwickelt haben innerhalb von 6 Monaten. In dieser Studie, dieser Patientenserie, hatten die meisten Patienten, also 95%, ein Ileostoma, das heißt ein Dünndarmstoma. Im Vergleich zu dem Kolostoma ist eben der Dünndarm hier herausgeleitet worden. Und Sie sehen, häufige Komplikationen waren Störungen des Elektrolyten- oder des Wasserhaushaltes. Wenn der Stoma sehr flüssig ist, also sehr flüssig fördert, die Patientin viel Flüssigkeit verliert über das Stoma, dann kommt es zu einer Störung des Elektrolytenhaushalts. Die Patienten können eine Niereninsuffizienz entwickeln und müssen dementsprechend ins Krankenhaus. Das ist sicherlich eine der häufigsten Komplikationen bei einem Stoma. Es gibt auch andere Komplikationen. Infektionen, Abszesse haben 16 Patienten bekommen. Oder auch Obstruktionen, eben Stenosen. waren häufige Komplikationen. Seltenere Komplikationen waren Blutungen, andere Stenosen, parastomale Hernien, eine schlechte Position oder ein Stoma-Prolaps. Und natürlich sind das Komplikationen, die jetzt akut nicht auftreten, aber die unteren Komplikationen sind eher Probleme, die im Verlauf stattfinden, das heißt nach den 6 Monaten und die hier nicht erwähnt werden können. Und das sind eben diese Spätkomplikationen, von denen ich rede, die in dieser Studie nicht in dem Ausmaß wahrscheinlich dokumentiert wurden. Das ist der Stoma-Prolaps, das sind Engstellenstenosen, das sind Fisteln, das sind Hernien. Und gerade Stenosen und Fisteln kommen eben bei Morbus Crohn-Patientinnen und Patienten häufiger vor, als eben bei Patienten, die ein Stoma haben, aufgrund einer anderen Ursache. Man kann auch ein Crohn-Rezidiv haben, eine Entzündung im Bereich des Stomas. Und es gibt Hautveränderungen um das Stoma herum, die jetzt eben typisch sind für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und hier in diesem Bild sehen Sie auch ein Stoma und auch die möglichen Stellen, wo so eine Komplikation eben auftreten kann. Zum Beispiel jetzt hier um die Haut herum gibt es die Pyoderma gangrenosum oder es gibt die peristomalen Ulzera, die jetzt eben auch so Hautveränderungen, die wie gesagt typisch sind für Morbus Crohn-Patienten. Und es gibt Komplikationen, die häufig im Bereich der Faszie, dort wo das Stoma durchgezogen wird, auftreten und die sind meistens hier in der Position, wo es eben zu Fistulierungen kommen kann oder Abszessen. Und ich zeige Ihnen jetzt auch einige Bilder von Problemen, die eben auftreten können. Sie sehen hier auf der rechten Seite, also linken Seite, eine sogenannte parastomale Hernie, eben ein Bruch um das Stoma herum, wo sich die Dünndarmschlingen auch hineinschlupfen können und für die Patienten also schmerzhaft sein können einerseits oder aber auch die Versorgung vom Stoma schwierig und teilweise unmöglich machen können. Auf der rechten Seite sehen Sie hier so einen Stoma-Prolaps, wenn der Darm eben zu weit herauskommt, auch wenn dieser zu groß ist, kann der die Versorgung sehr schwierig machen, auch das bedarf oft einer chirurgischen Sanierung. Hier sehen Sie auch Fotos, die ich eben von einer Arbeit herausgenommen habe, aber die wir auch immer wieder sehen. Das sind Hautveränderungen, Morbus Crohn typisch, hier Psoriasis auf der linken Seite hier, sogenannte Pyoderma gangrenosum, auch hier Hautveränderungen hier um das Stoma herum. Auch das ist irgendwann schwer zu versorgen und macht den Patienten natürlich große Beschwerden. Hier nochmal mögliche Komplikationen links, das habe ich Ihnen schon gezeigt. Aber auf der rechten Seite sind auch so typische Engstellenstenosen, wenn die Entzündung wieder auftritt, wenn ein Crohn-Rezidiv auftritt im Darmbereich, wo eben das Stoma liegt. Wenn das zu eng wird, muss auch hier eine chirurgische Intervention stattfinden. Nun, eine andere Frage, wie ist das Schicksal des Stomas? Und viele Patienten, das werde ich Ihnen dann auch noch zeigen, auch unsere Daten werde ich Ihnen zeigen, unsere Erfahrung, bekommen das Stoma eben nur temporär, das heißt, wie gesagt, nur auf eine bestimmte Zeit. Und die große Frage ist, wie lange muss man das Stoma behalten und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Stoma wieder loswerde. Und wir haben jetzt eben gerade aktuell unsere Daten untersucht und von 2002 und 2014 alle Patienten, die wir operiert haben, nachuntersucht und wir haben in diesem Zeitraum 342 Operationen im Sinne einer Darmresektion durchgeführt und 43 Patienten dieser Gruppe hatten auch eine Stoma-Anlage. Das heißt, im Prinzip der Großteil der Patienten braucht kein Stoma. Ja, die meisten Operationen können wir ohne eine Stoma-Anlage gut durchführen, aber ein kleiner Prozentsatz, also um die 10%, benötigt dennoch einen künstlichen Darmausgang. Wir haben uns eben die Patienten angeschaut, das Follow-up-Betrug im medianen 7 Jahre und die Indikation für eine Stoma-Anlage sehen Sie hier, 5 Patienten, 16% ungefähr, hatten eine schwere Colitis. Der Großteil, also 40%, hatten eine perianale Sepsis, also eben Fisteln und Abszesse im perianalen Bereich. Abszesse im Becken 6%, Perforation, also eine akute Operation mit einem Darmdurchbruch, hatten 10% Stenosen, 10% Leckagen, das sind eher Komplikationen nach einem nach einer Darmresektion, auch die habe ich hier hineingenommen, sind 10%. Inkontinenz war bei einem Patienten die Ursache und auch nicht stillbare Blutungen war bei einem Patienten die Ursache für eine Stoma-Anlage. Welche Stoma haben wir durchgeführt? Zum Unterschied zu der Studie, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, haben wir eigentlich eher eine aufgeteilte Situation. Das heißt, wir hatten eine endständige Iliostoma-Anlage bei 50%, aber hatten auch in 40% ein Dickdarmstoma, eben ein Kolostoma, und bei 2 Patienten ein doppelläufiges Iliostoma. Nun, hier haben Sie so eine Chart, wie das bei unserem Krankheit, in unserem Zentrum ausgesehen hat. Hier nochmal die Zahl, 342 Patienten. Von diesen Patienten hatten 118 Patienten eine Dickdarmresektion, ja, und die restlichen Patienten hatten eine Iliozekalresektion oder eine Dünndarmresektion. Da brauchen wir eigentlich fast nie ein Stoma, wie Sie sehen, eigentlich nur bei jenen Patienten, wo eine Dickdarmresektion notwendig war. Ja? Und eben 60% konnten ohne Stoma operiert werden und 36% hatten eben ein Stoma. Von diesen 36 Patienten mit einem Stoma, wie ging es da weiter? Da hatten 18% eben eine Proktektomie, wo das Rektum entfernt wurde, die hatten ein permanentes Stoma. Und ein sogenanntes temporäres Stoma, eben ein Stoma auf Zeit, wurde bei 70% angelegt. Leider konnten wir 11% nicht nachuntersuchen und wir wollen uns jetzt mal eben die anschauen, die ein temporäres Stoma hatten. Und da sehen Sie, dass eigentlich der Großteil der Patienten ein endgültiges Stoma letztlich erhielten. Das heißt, bei fast 60% war eine Rückoperation nicht möglich, obwohl wir initial geplant hatten, diese Patienten irgendwann wieder zu rekonstruieren. Und 23% mussten auch weiter eine Proktektomie durchgeführt, also bekommen, weil eben die Entzündung so massiv war. Ja, und letztlich ist eben so, dass bei Patienten mit einem temporären Stoma unserer Erfahrung nach wirklich der Großteil leider mit einem permanenten Stoma letztlich leben musste. Hier noch kurz ein Slide, das zeigt eben nur jene Patienten mit einem perinalen Befall. Und Sie sehen, dass eigentlich ein perinaler Befall ist doch ein hoher Risikofaktor für ein permanentes Stoma. Und 80% der Patienten, die eben so einen perinalen Befall hatten, hatten letztlich auch eine permanente Stoma. Nun, eine andere wichtige Frage ist natürlich, reduzieren Immunsuppressiva, vor allem modernere Therapien, die wir schon gehört haben, Biologicals, TNF-Alpha-Antikörper, reduzieren sie die Rate an permanenten Stomata? Und das haben wir uns auch angeschaut und wir konnten eben bei 14 Patienten sehen, die eine solche Therapie gehabt haben, dass letztlich kein Unterschied war. 60%, also wir konnten sehen, wenn man eben die mit und die ohne TNF-Alpha-Antikörpertherapie vergleicht, dass die Rate an endgültigem Stoma nicht unterschiedlich war. Und hier ist auch eine weitere Studie, also wir haben uns nicht alleine mit diesem Thema beschäftigt, es gibt auch einzelne Studien, die sich das ebenfalls angeschaut haben und es gibt auch Studien, die sich Risikofaktoren angeschaut haben für die Rate an einem permanenten Stoma. Und hier sehen Sie auch, dass letztlich bei vielen Patienten, wo eine temporäre Stomalage geplant war, letztlich mit einem endgültigen Stoma geendet haben. Und diese Studie hat sich auch eben Risikofaktoren angeschaut und Sie sehen hier wirklich Risikofaktoren für ein permanentes Stoma. In dieser Studie waren der Befall des Rektums, mehr als eine liegende Endlosdrainage und eben die konnte auch zeigen, dass dass die immunsuppressive Therapie letztlich keinen Einfluss hat auf die Stoma-Rate und auf die Stoma-Rückoperation. Und in kleingeschrieben eben noch Daten von einer anderen Studie, die gezeigt haben, dass eben auch Analstenosen oder rektovaginale Fisteln ebenfalls Risikofaktoren sind für eine permanente Stoma-Anlage. Und vielleicht kurz noch hier eine Literaturübersicht. Hier sehen Sie die Studien, die aktuellen in den letzten Jahren, die sich eben mit diesem Thema beschäftigt haben. Und auch diese Studien konnten zeigen, dass eine Stoma-Rückoperation eigentlich nur in wenigen Prozenten stattfindet und schwankt zwischen 10% und 47%, und dass eben auch um die 50% herum der Patienten eine weitere Proktektomie brauchen. Eine andere Frage ist natürlich, wenn wir ein Stoma anlegen, erwarten wir auch, dass die Entzündung in den Griff, dass wir die Entzündung in den Griff bekommen, und da konnte es sich schon zeigen, dass in ca. 63%, so zeigt es dieser systematische Review, bei 373 Patienten von einer Clinical Remission ausgehen kann. Aber letztlich, wenn wir uns die weiteren Daten uns anschauen, sehen wir, dass trotz dieser frühzeitigen Verbesserung der Beschwerden und der frühzeitigen Remission letztlich die Stoma-Rückoperationsrate sich nicht verändert, trotz anfänglichem Ansprechen. Nun, eine weitere Frage ist natürlich die Lebensqualität. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn man mit einem Stoma lebt. Was bedeutet das? Sinkt die Lebensqualität massiv oder haben diese Patienten eben auch eine entsprechende Lebensqualität? Und das ist eine der größten rezenten Studien mit über 400 Patienten, die befragt wurden, die Morbus Crohn haben und eben auch ein Stoma haben. Und diese 402 Patienten wurden verglichen mit 4.331 Patienten, die kein Stoma haben. Und es wurden die Patienten mit einem Fragebogen befragt, der auch validierte Lebensqualitätsscores beinhaltet hat. Und dieser Score hat mehrere Themen abgefragt, zum Beispiel Angst, Depression, Müdigkeit, Schmerz, Schlaflosigkeit, soziale Zufriedenheit. Und Sie sehen hier, letztlich hat ein Stoma in dieser Studie keinen Einfluss, keinen negativen Einfluss auf die Lebensqualität. Das heißt, die Patienten mit einem Stoma haben eigentlich die gleiche Lebensqualität angegeben wie jene Patienten, die kein Stoma haben. Und das gilt vor allem für jene Patienten, die aktuell eben keine akute, kronbedingte Entzündung haben. Eine andere Frage war auch die Sexualität, ob sich hier etwas verändert, ob die Patienten mit einem Stoma eine schlechtere sexuelle Funktion haben, eine weniger sexuell aktiv sind. Und hier zeigt sich eben auch, dass es wieder keinen Unterschied gibt. Das heißt, jene Patienten mit einem Stoma haben letztlich keine schlechtere Sexualität, keine schlechtere sexuelle Funktion im Vergleich zu Patienten ohne Stoma. Nun zusammenfassend, was kann man sagen? Letztlich ist es schon so, dass trotz der Erkrankung die meisten Patienten kein Stoma brauchen in einem spezialisierten Zentrum und dass eben die meisten Operationen ohne einen Stoma auskommen. Aber wenn man ein Stoma hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Stoma-Komplikationen bekommt, sicherlich höher bei Morbus Crohn-Patienten als für Patienten, die eben ein Stoma aufgrund anderer Indikationen erhalten haben. Die gute Nachricht, die Lebensqualität scheint nicht eingeschränkt zu sein für Patienten mit einem Stoma und auch die sexuelle Funktion scheint vergleichbar zu sein. Und was man aber auch leider sagen muss, dass beim Großteil der Patienten, bei fast 70%, ein primär temporär geplantes Stoma letztlich dann doch ein permanentes Stoma wird. Danke.
Beim Morbus Crohn sind ja unter anderem für das perianale Fistelleiden das jugendliche Erkrankungsalter und das Rauchen Risikofaktoren. Sehen Sie das auch bei der Stoma-Anlage, dass dann die Stoma-Komplikationen eher bei solchen Patienten auftreten oder gibt es da andere Risikofaktoren?
Das ist eine gute Frage, weil Rauchen natürlich ein Risikofaktor ist und auch bei vielen Studien, auch in unseren Daten, wenn man jetzt generell die Komplikationen nach einer Operation sich anschaut, ist Rauchen sicherlich ein Risikofaktor. Was das Stoma betrifft, ist es noch nicht rausgekommen, dass Rauchen hier Komplikationen begünstigt. Aber es liegt vielleicht auch bei uns daran, dass wir doch wenige Patienten haben letztlich, die ein Stoma bekommen haben. Aber auch in anderen Studien hat sich das nicht bestätigt, dass Rauchen per se für eine Stoma-Komplikation ein Risikofaktor darstellt. Aber für andere Komplikationen ist es schon so. Ja.
Weitere Fragen?
Ja. Ja, bitte. Sie haben schön gezeigt, dass oft das als vorübergehende Maßnahme geplante Stoma dann permanent bleibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass doch einige Patienten einen Sprung so eine Verbesserung ihrer Lebensqualität haben durch die Stoma-Anlage, besonders bei einem sehr komplexen Fistelleiden, dass die gar nicht mehr daran denken, sich rückoperieren zu lassen. Früher stand das Stoma als große Belastung, als damaliges Schwert, schwebt es über ihnen und dann haben sie das Stoma und dann wollen sie es nicht mehr hergeben.
Ja, also das kommt sicherlich auf jeden Menschen an, wie er mit dem Stoma zurechtkommt, welche Komplikationen der Patient entwickelt mit dem Stoma, wie er generell anspricht, auch auf die konservative Therapie danach. Aber ich denke auch, wenn man eben jetzt keinen Entzündungsschub hat, keine Komplikationen hat und mit dem Stoma gut leben kann, ist das sicherlich eine Bereicherung der Lebensqualität und das zeigen eben auch die Daten ganz deutlich. Und es gibt sicherlich auch vielleicht im Vergleich zu früher bessere, was werden wir eh hören, bessere Möglichkeiten, auch ein Stoma zu versorgen und mit dem Stoma auch zu leben.
Also Thomas, die Aussage was von dir, also für den Internisten war früher, ist das Stoma früher immer dämonisiert worden, ja, und da hat sich schon auch ein Prozess, gerade bei den Doktoren, die sich mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beschäftigen, gewandelt, ja, und ich kann das nur unterstreichen, wir setzen das Stoma vielleicht manchmal sogar sehr spät ein, ja, das hat damit aber zu tun, dass wir zu lange mit effektiven Therapien auch warten. Ich sage immer so, wenn man ein Haus hat und das Haus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt, dann kann man nur so löschen, aus dem Haus wird nichts mehr. Ja. Aber wenn man nur einen Zimmerbrand hat und setzt frühzeitig ein, und das ist schon etwas, was Studien jetzt auch zeigen, dass der frühe Einsatz effektiver Therapien die Operationsrate reduzieren kann. In diesem späten Stadium, wie du ganz richtig dargelegt hast, bringt natürlich die Therapie nicht mehr viel. Aber wichtig ist, für viele Patienten ist das Stoma definitiv ein Segen, ja, und kein Horror. Und das ist etwas, was ich eigentlich auch immer wieder sehe. Die Patienten wollen das Stoma dann gar nicht mehr loswerden, weil die haben vorher dermaßen eine katastrophale Lebensqualität gehabt, dass es ihnen danach besser geht.
Ich glaube, also, Entschuldigung.
Ja, bitte.
Also ich gebe dir auch recht, und es kommt sicherlich auch auf die Indikation an, warum man ein Stoma anlegt. Wir haben jetzt einen Patienten, den wir in 2 Wochen rekuperieren werden mit einem Stoma, auch ein Morbus Crohn-Patient, der an sich keinen Rektumbefall hat, der hatte nur eine Dickdarmentzündung, das ist, hat sich gelegt, hat auch keine perinale Sepsis. Er ist ein junger Patient, der drängt sehr darauf, das Stoma zurückzuoperieren. Aber jene Patienten, und das ist der Großteil im Prinzip, mit perinalen Fisteln und Sepsis und Analstenosen, starken Entzündungen, für die ist das letztlich natürlich ein Segen, wenn hier eine kontrollierte Situation ist, wenn die Schmerzen unter Kontrolle sind. Also ich glaube auch, dass das für viele hier zutrifft. Ja.
Also nochmal, Stoma ist ein wichtiger Teil der Behandlung. Das Stoma ist nicht für jeden Patienten da, sondern nur für die ganz schwierigen Patienten, wo es keinen Ausweg gibt. Und dort, für jene Patienten, ist es häufig ein Segen und ein Teil des Behandlungskonzepts. Gibt es noch Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für den Vortrag. Okay.